manchen löst sie auch einfach nur Schrecken aus. Und ich möchte einfach jetzt hier in den nächsten 45 Minuten ein bisschen was davon erzählen, was ich so im Fall getan habe, weil manchmal versteckt sich hinter so einer abgesweiften Fassade doch irgendwie ein etwas lebhaftes Community und ja, irgendwie so ein Ökosystem, was doch nicht so gut ist, wie es manche meinen. Ja, wer es noch nicht kennt, also für Perl 5 wird häufig das Logo der Velociraptor genommen und dieses Plakat soll einfach zeigen, dass Programmieren mit Perl oder das Beschäftigen mit Perl auch durchaus Spaß machen kann und nicht nur irgendwie so langweiliges herumgetitel ist und ja, nicht nur so aussieht, als wäre der Katze oder so, dass die Tastatur gelaufen. Dieser Talk ist natürlich, in 45 Minuten kann man nicht alles erzählen, was man eigentlich erzählen möchte, deswegen ist das Ganze ziemlich komprimiert. Fragen bitte am Ende von dem Talk, es stehen ein paar Minuten dann zur Verfügung. Ich habe hier nur 45 Minuten Zeit und da muss ich ein bisschen Gas geben, damit ich über den Tisch komme und die Fragen dann später am Mikro, wenn ich das richtig gedeutet habe, deine Geste. Wir haben hier auch einen Perl-Stand oben im ersten Stock. Wer danach noch Fragen hat, kann danach gerne hinkommen. Und es gibt einen Developer-Room C125, wo dann auch nochmal ein paar extra Perl-Talks sind. Also, wer sich für Perl interessiert, kann hier den ganzen Tag auch Perl erleben. Gut, wollen wir mit der Reise beginnen. Was sich in Perl zum einen geändert hat, ist, dass es jetzt jährlich ein Release gibt. Also ein stabiles Release. Aktuell ist Perl 5.18.1, das vor 1-2 Wochen veröffentlicht wurde. Und man sieht, dass es vorher durchaus längere Zeitspannen gab, wo entweder gar nichts released wurde oder hier Perl 5.8 war über viele, viele Jahre das aktuelle stabile Release. Und mittlerweile sind die Releases relativ häufig und es ist doch auch viel Leben in die Perl 5 Entwicklung selbst reingekommen. Wie gesagt, aktuell ist Perl 5.18.1. Kann man schöne Sachen mitmachen. Was hat sich so seit Perl 5.8 weiterentwickelt in Perl? Also Perl 5.8 ist, glaube ich, immer noch in vielen Firmen sehr weit verbreitet, wird immer noch sehr viel eingesetzt, wenn nicht gerade in Perl 5.6.1. Aber es hat sich doch einiges getan, zum Beispiel was das Thema Unicode angeht. Also im aktuellen Perl ist auch die aktuelle Unicode-Datenbank drin, also da wird alles eigentlich unterstützt. Nicht so wie in Perl 5.6, wo das Unicode-Handling noch ein echter Graus war. Also da hat man sich eigentlich davor erschreckt. Ja. Auch in den regulären Ausdrücken wurde Unicode oder die Unterstützung für Unicode wesentlich verbessert, sodass man in regulären Ausdrücken eigentlich alles machen kann mit Unicode, was man eigentlich machen möchte. Lohnt sich einen Blick drauf zu werfen. In Perl 5.10 wurde eine komplett neue Regex-Engine eingebaut. Also das, was man unter Perl 5.8 kannte, dass man auch nicht irgendwie rekursiv arbeiten kann, das ist jetzt mit der neuen Regex-Engine möglich. Wurden noch einige andere Änderungen eingebaut, die ich am Ende des Talks auch noch zeigen werde. Insgesamt wurde auch ein bisschen an der Geschwindigkeit verbessert, weil Perl im Vergleich zu anderen Sprachen nicht immer so hundertprozentig gut abschneidet. Also da wurde einiges gemacht. Es gibt einen sogenannten Smart Match Operator, der beim Matching das macht, was man machen möchte. Also so, dass man sehr einfach mit einem Operator überprüfen kann, ob ein Wert in einem Array drin ist oder als Schlüssel in einem Hash drin ist. Also da gibt es sehr viele nette Sachen. Und was sich auch geändert hat, ist, dass eigentlich weniger große Änderungen. Also an der Sprache an sich gibt es eigentlich mehr kleinere Änderungen, die im Perl-Kern reinlanden oder reinkommen und weniger. Ja, so die ganz großen Dinge. Denn die meisten Änderungen oder die großen Änderungen, die passieren alle auf CPAN. CPAN dürfte den meisten hier, denke ich mal, ein Begriff sein. Das ist das Comprehensive Perl Archive Network, wo man jede Menge Module und Bibliotheken findet und ist eigentlich der Grund für die Verwendung für Perl. Also da gibt es eigentlich für alle Anwendungsfälle gibt's irgendwie ein Modul, eine Bibliothek, die einem die Arbeit abnimmt oder zumindest einen Großteil. Aktuell, Stand letzte Woche, waren es über 28.000 Distributionen und über 123.000 Module, die auf CPAN zu finden sind. Also doch eine recht große Sammlung von Bildbearbeitung über Excel-Erzeugung, XML-Verarbeitung, was man sich eigentlich nur so vorstellen kann. Das ist so mal der Verlauf von den Uploads, die so pro Jahr gemacht werden. es ja eine doch so tote Sprache ist, wie es immer heißt, ist die Anzahl der Uploads auf CIRCAM immer weiter gestiegen. Also wenn das ein Zeichen für Prozent ist, naja gut. Und hier mal so ein kleiner Graph, dass auch die Anzahl der Distribution immer weiter steigt. Also es ist nicht nur so, dass irgendwie die alten Autoren ihre alten Module irgendwie mal updaten, mal einen Bugfix einspielen, sondern es kommen auch tatsächlich ganz neue Distributionen auf CIRCAM drauf. Sollte man halt auch mal einen Blick drauf werfen. Das alte CIRCAM ist einfach nur so eine ganz grobe Suche, also unter CIRCAM.org, wo man einfach suchen kann, wo man dann die Dokumentation angezeigt bekommt. Es gibt dann seit drei Jahren ungefähr, gibt es das sogenannte MetaCIRCAM, MetaCIRCAM.org, das einfach ein bisschen schicker ist, ein bisschen mehr Web 2.0, was man so halt kennt, hat eine ganz einfache Oberfläche, die an gewisse andere Suchmaschinen ein bisschen erinnert. Und man bekommt dann auch sowas wie, dass man ein Modul upvoten kann, also so, was man eben so Web 2.0 mäßig alles haben möchte. Man bekommt direkt Links zu Repositories, zu Bug-Reports und Bewertungen und man bekommt jede Menge Informationen dazu. Das Gute an MetaCIRCAM ist, dass es auch eine API bietet, sodass man andere Sachen damit machen kann. Zum Beispiel Pearlybook, womit man die Dokumentationen als E-Books bekommen kann zu den einzelnen Modulen, entweder im EPUB-Format oder im MOBI-Format. Es gibt ein GitHub Loves CPAN-Seite, wo man dann zu einigen oder zu allen CPAN-Autoren, die irgendwie ein GitHub-Repository haben, ein paar Informationen findet. Man kann über diese API auch so eine Map machen, so eine Landkarte, was es so in was für einem Namensraum sich die ganzen Module befinden. Also wer ein bisschen was mit den Informationen auf CPAN anfangen will, MetaCIRCAM bietet die entsprechende API dazu. Ja, Module sind schön und gut. Es gibt aber ein Problem mit den Modulen, nämlich man muss sie installieren. Viele sagen, oder es gibt diesen Spruch, dass die Dependency Hell, die Hölle, irgendwelche Module zu installieren, das kann manchmal sehr spaßig sein. Vor allem, wenn man sich mit der alten CPAN-Shell beschäftigen muss, gerade unter älteren Perl, wenn man irgendwie neu mit Perl anfängt. Man gibt einen CPAN, dann muss man erstmal ellenlang konfigurieren, von wo die Module gezogen werden sollen und bla bla bla. Es geht irgendwie über 20, 30 Seiten, keine Ahnung wie viel. Und es macht einfach nicht so viel Spaß. Und wenn man dann installiert, also bei älteren Perls ist es wirklich ganz schrecklich, oder wenn man ohne Root-Rechte arbeitet, dann ist die Installation gar nicht möglich oder nur umständlich möglich. Macht nicht wirklich viel Spaß. Also, ja, ist so zum Fingernägel kauen, wenn man da dann neue Module installieren muss. Deswegen gibt es ein Modul, ein Skript, das heißt CPAN- bietet ein Skript, CPAN-M. Ist wirklich schön, arbeitet mit Local-Lib, dass man eben diese Module in den eigenen User-Space installieren kann. Also braucht man keine Root-Rechte und nichts mehr, um neue Module einfach mal zu benutzen. Das Ganze hat keine Abhängigkeiten, ist in reinem Perl geschrieben und, wie schon gesagt, arbeitet mit Local-Lib zusammen. Und sieht ganz einfach, oder die Ausgabe ist wirklich sehr kurz. Man gibt dann einfach ein CPAN-M und das Modul, das man installieren möchte. Soweit kein großer Unterschied zu der alten CPAN-Shell, weil kommt nur das eine M dazu. Was dann anders ist, wer schon mal Module mit der alten CPAN-Shell installiert hat, bekommt dann irgendwie 20.000 Zeilen Ausgabe, bla bla bla, die ganzen Testergebnisse, die einen bei der Installation so erstmal nicht wirklich interessieren, sondern wenn man ein Modul installiert, möchte man wissen, woran wird gerade gearbeitet, was für einen Schritt in der Installation wird gerade gemacht, war es erfolgreich oder nicht erfolgreich. Mich interessieren nicht die 20.000 Zeilen dazwischen. Dann bekommt man eben diese Ausgabe, mit welchem Modul gearbeitet wird. CPAN-M kann natürlich genauso die Abhängigkeiten automatisch auflösen wie das CPAN-Shell auch. Dann wird eben gesagt, dass das Modul heruntergeladen wird, dass es konfiguriert wird, dass es gebaut und getestet wird und dass es erfolgreich installiert wurde. Diese paar Zeilen sind die einzige Ausgabe, die man so auf der also im Terminal sieht. Die Ausgabe, wie man das von der alten CPAN-Shell kennt, mit diesen 20.000 Zeilen und alle möglichen Testergebnisse, die sind in der Logdatei zu finden. Also wenn irgendwie mal was fehlschlägt und man interessiert sich dafür, was eigentlich passiert ist, kann man immer noch in die Logdatei schauen.
Das geht auch als User, nicht, muss ich nicht gut
dafür. Ja, genau. Das geht auch einfach als User. Wenn man das als
als root machen möchte, kann man einfach cpanm --sudo machen und dann wird das eben ins globale Perl rein installiert. Installation ist ganz einfach, man geht einfach auf die Webseite, speichert sich dieses, den Quelltext oder den Text, den man dort angezeigt bekommt, einfach als cpanm fertig. Oder wer es eben nicht über einen Webbrowser machen möchte, kann einfach Quell benutzen. Und so wird es direkt ins Perl selbst reingeschrieben, also so, dass es im Perl selbst dann installiert ist. Mehr muss man gar nicht machen und schon ist es installiert. Also kein wirkliches Problem, da cpanm zu installieren. Ja, man möchte vielleicht nicht nur Module installieren, sondern vielleicht auch mal neueres Perl. Man möchte mal ausprobieren, was überhaupt so in neueren Perls geht, ob die eigenen Programme noch mit neueren Perls laufen. Ist das Problem, auf meiner Maschine ist Perl 5.8.8. Also jetzt nicht auf der Maschine, aber es gibt Maschinen, da läuft eben noch Perl 5.8.8. Jetzt möchte ich aber ausprobieren, was eben in Perl 5.14.2 drin ist, ob meine Skripte noch mit dem neuen Perl laufen. Ja, brauche ich irgendwie eine Idee, was ich machen kann. Dafür kann ich das hier empfehlen, PLENV. Das ist einfach ein Tool, womit man sich die neueren Perls installieren kann in sein eigenes User-Verzeichnis rein. Also man behelligt damit, muss keinen anderen Admin oder so damit behelligen, ein neues Perl zu installieren, sondern kann sich das dann einfach in sein eigenes Verzeichnis installieren. Einfach sagen PLENV install 5.14.2 und dann lädt er das runter, baut es und installiert es. Dann kann man es eben mit 5.14.2 laufen lassen, das eigene Programm. Kann das eben noch mit neueren, man kann sich alle möglichen Perl-Versionen installieren, die ganz neuen. Und ja, jetzt hat man dann verschiedene Perl-Versionen installiert, 5.18, 5.14.2, irgendwas. Und man möchte einfach mal, oder man möchte sagen, das eine Projekt soll mit 5.14 laufen, das andere Projekt soll mit 5.18 laufen. Ist gerade dann ganz sinnvoll, wenn man in verschiedenen Projekten irgendwo mitarbeitet und bei dem einen Projekt ist eben Perl 5.8 noch im Einsatz, beim neuen Projekt soll schon 5.18 eingesetzt werden. Dann kann man einfach entweder über eine Umgebungsvariable sagen, welche Version genommen werden soll, oder man schreibt einfach eine einfache Textdatei in das Verzeichnis, wo das Programm drin liegt. Schreibt man einfach die Version rein, die verwendet werden soll, und dann weiß PLENV automatisch, was es zu tun hat. Also schreibt jetzt zum Beispiel in das Verzeichnis Community, mache ich eine Datei .plnv-version, schreibt dann einfach rein 5.18.0. Mehr steht nicht drin. Wenn ich jetzt das Programm ausführe, oder das ist das Programm, wo ich dann einfach die aktuelle oder die Perl-Version ausgebe, mit der das Programm ausgeführt wird. Wenn ich das einfach ausführe, wird Perl 5.18 ausgegeben. Wenn ich jetzt im aktuellen Verzeichnis eine PLNV-Version-Datei mache mit 5.14, das gleiche Programm ausführe, wird einfach eben diese 5.14 ausgegeben. Mehr muss ich einfach gar nicht machen, um zwischen verschiedenen Perl-Versionen hin und her zu switchen. Ist wirklich ganz nett, dass man da nicht irgendwie manuell groß was setzen muss. Jetzt benutze 5.18 und dann vergisst man es mal und wundert sich, warum irgendwelche Module nicht gefunden werden oder warum es irgendwelche Fehler wirft. Einfach mit so einer Datei festlegen, mit was für einer Perl-Version das ausgeführt werden soll, gut ist. Genau, selbst wenn dann so eine Datei vorhanden ist, kann ich das immer noch mit der Umgebungsvariablen überschreiben. Obwohl es eigentlich mit 5.18 ausgeführt werden soll, sage ich über die Umgebungsvariable, soll Perl 5.14 benutzt werden, führe das Programm aus und benutze mir dann eben auch das Perl 5.14. Ist wirklich sehr, sehr nützlich, um mal Sachen auszuprobieren. Dann hat man eben diese verschiedenen Perls, die man da installiert hat, nebeneinander und möchte jetzt einfach mal nicht immer über die Umgebungsvariable alle Perl-Versionen setzen und Programm ausführen, wieder warten, Umgebungsvariable neu setzen, Perl-Programm wieder ausführen, sondern ich möchte einfach mal das Programm über alle installierten Perls laufen lassen. Geht ganz einfach über PLENV exec all, dann den Aufruf und dann führt er das Programm eben für alle installierten Perls auf. Das ist sehr nett, weil dann kann man einfach einmal durchtesten, also gerade dann, wenn man vielleicht irgendwie ein Modul hat, was auf CPAN oder so veröffentlicht werden soll, wo man nicht genau sagen kann, unter was für einer Perl-Version kommt das überhaupt zum Einsatz, kann man, bevor man es irgendwie veröffentlicht, einfach mal über mit exec all über alle Perl-Versionen laufen lassen und sieht dann, ob in irgendeiner Perl-Version irgendwelche Probleme auftauchen. Ist echt zum Feiern, macht echt Spaß. Wenn man längere Zeit mit Perl gearbeitet hat und viele verschiedene Projekte mal gemacht hat, dann hat man irgendwie das halbe CPAN installiert und man möchte jetzt mal auf eine neuere Perl-Version umswitchen. Dann steht man natürlich vor dem Problem, was mache ich mit den ganzen Modulen? Muss ich jetzt wieder CPAN-M, blablabla? Das wird dann natürlich bei hunderten Modulen, tausenden Modulen ziemlich aufwendig. Deswegen bietet PLN mit Migrate Modules die Möglichkeit, dass man sagen kann, schau mir in der alten Version nach, was für Module habe ich installiert und installiere mir die in die neue, Perl-Version rein. Also bekomme ich dann auch mit diesem einen Befehl bekomme ich dann alle Module, die ich in Perl 5.14 installiert habe, dann nach Perl 5.19 installiert. Brauche ich nicht mehr viel tippen, ein Befehl, Kaffee trinken, gut ist. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Perl-Installationen und Modulinstallationen gesprochen. Für Perl-Entwickler dreht sich natürlich auch viel darum, Module selbst zu schreiben. Ist kann ziemlich aufwendig sein, wenn man alles per Hand schreibt. Man muss irgendwie nach CPAN-Standards, wenn man das hochladen will oder wenn man sich das weitere Leben vereinfachen möchte, muss man sich einfach an gewisse oder sollte man sich einfach an gewisse Standards halten, wo jede Menge Code und Text dabei ist und ich eigentlich nur noch die Hälfte der Zeit irgendwie mit Perl-Code schreiben verbringe und ansonsten muss ich irgendwie Basistests schreiben, muss die README pflegen, die Lizenz, Versionsangaben, Manifest und so weiter und so fort. Also wer sich mal so eine CPAN-Distribution angeschaut hat, der sieht, dass da zig Dateien drin sind, die einfach nur Standards sind, die nichts Besonderes sind, an denen ich nicht programmiert habe, sondern wo ich einfach nur am Pflegen bin, was in der Distribution enthalten ist, was geändert wurde, was für eine Lizenz und so weiter und so fort. Macht nicht wirklich Spaß. Also ich möchte programmieren, ich möchte nicht irgendwie die README-Datei pflegen oder die Lizenz. Ich bin Perl-Programmierer und möchte einfach auf der Tastatur klimpern und Perl-Code schreiben. Wer bisher Modules Data benutzt hat und ein neues Modul anlegt, sieht, bekommt diese Dateien hier alle angelegt. Jede Menge Dateien, von der mich genau eine interessiert. Genau dieses eine Perl-Modul. Mehr interessiert mich eigentlich gar nicht. Um den Rest möchte ich mich eigentlich gar nicht kümmern. Von daher ist Modules Data ist zwar ein ganz netter Anfang, aber es ist nicht der Weisheitsletzte Schluss. Wer Module schreibt, den empfehle ich Distilla. Ist zwar erstmal das halbe CPAN, was man sich runterlädt, wenn man das Modul installiert, aber es ist echt nützlich und sehr praktisch als Perl-Programmierer. Auf der Webseite distilla.org steht, dass es Maximum Overkill for Perl Authors ist. Ich zeige auch gleich, warum das nicht so weit daneben liegt. Ganz am Anfang, wenn man Distilla einmal installiert hat, macht man einmal ein Setup, gibt ein paar Basisdaten an, wer man ist, also Name, E-Mail-Adresse, wer Copyright hält, was für eine Lizenz im Standard das Modul hat und man kann sogar einen CPAN-Account angeben, sodass man nicht jedes Mal irgendwie manuell auf CPAN hochladen muss, sondern dass dann Distilla einfach Bescheid weiß. Dann wird einfach eine INI-Datei erzeugt, wo diese Daten drinstehen und dann kann man loslegen. Dann kann man einfach ein Modul neu erzeugen. Distill New, Modulname und das erzeugt mir, bekomme ich erstmal eine Ausgabe, ein paar Daten, was erzeugt wurde und man bekommt ganz genau zwei Dateien. Eine DistINI, also einfach eine Konfigurationsdatei für diese eine Distribution, die ich neu erstelle und dieses eine Perl-Modul. Also im Gegensatz zu Modules Data, wo ich irgendwie 8, 9, 10, 11 Dateien habe, bekomme ich hier genau zwei. Eine brauche ich für die Konfiguration, die brauche ich, die muss ich auch pflegen und eins ist das Perl-Modul, wo ich meinen Perl-Code reinpacke. Also zwei Dateien wurden erzeugt, zwei Dateien, die ich bearbeiten muss und die Informationen aus DistINI muss ich sowieso pflegen. Genau. Dann das Bauen an sich, wenn man programmiert hat, also die Frostcon-PM fertig gemacht hat, muss man das Ganze ja irgendwie bauen, damit man das auch irgendwie ausrollen kann. Einfacher Befehl, distill build, das erzeugt mir dann einfach eine Datei, in der dann eben die Lizenz drin ist, in der das Makefile-PL drin ist, in der das Manifest-Meta-YAML und README drin ist. Also diese Dateien brauche ich nie pflegen und die wird Distilla mir immer bei diesem Build automatisch erzeugen. Schon mal viel Schreibarbeit gespart. Dann kann ich auch Distill-Test machen, in dem die Basistests dann ausgeführt werden, die man geschrieben hat. Und das Release kann man dann auf CPAN, also mit diesem einen Befehl kann man dann das Paket dann auch auf CPAN laden, oder wenn man ein eigenes internes CPAN hat, kann man es auch dort rein releasen oder wohin auch immer. Also dieses Release kann man so steuern, wie man möchte. Es gibt jede Menge Plugins und Bundles für Distiller, die einem das Leben stark vereinfachen. Ein paar davon zeige ich. Die ganzen Plugins und Bundles, die man verwenden möchte, werden dann in dieser Distini aufgeführt. Und so sieht sie erstmal aus. Also wenn ich nach diesem Setup, wenn ich das neue Modul dann erzeuge, sieht die Distini so aus. Steht erstmal der Name von der Distribution drin, den Autor und die Lizenz, die ich angegeben habe beim Setup, genauso bei den Copyright-Angaben und eine Version 001. Das ist Standard, und hier sieht man schon die erste Angabe von einem Bundle. Also mit @basic wird einfach dieses Basic-Bundle geladen. Das weist Distiller ganz einfach an, diese README-Meta-YAML-Lizenzdatei und sowas zu erzeugen. Das steckt alles in diesem Bundle. Also mit dieser einen Zeile sage ich Distiller, erzeuge mir diese Dateien. Dann gibt es noch ein Bundle Git. Das prüft dann zum Beispiel, ob alle Dateien, die zu dieser Distribution gehören, auch tatsächlich committed wurden. Also man kann nicht einfach irgendwie ein Distill Release machen, obwohl irgendwelche nicht committeden Dateien oder sowas noch in dem Repository drin sind. Genauso wird ein Tag automatisch gesetzt und dann nach Origin gepusht und sowas. Also wirklich sehr nützlich, weil dann brauche ich nicht selbst irgendwie in Git das Tag zu setzen, sondern das erledigt mir dann alles Distiller automatisch. Ich brauche nur noch Distill Release machen und der Rest passiert automatisch. Ich kann mir auch meine Abhängigkeiten automatisch auslesen lassen. Also ich muss nicht pflegen, mein Modul braucht Mojolicious, braucht LWP oder sonst irgendwas, sondern ich sage ganz einfach in der Distini, lese mir meine Abhängigkeiten selbstständig aus und führe die dann in dieser Makefile PL auf. Upload to CPAN, was dann nötig ist, um es eben auf CPAN zu laden. Podweaver, was mir einen Teil meiner Dokumentation schon von meinem Pod schon automatisch generiert. Wie zum Beispiel die Angaben, wer der Autor ist, wo Bugs reported werden sollen und. Das brauche ich in meinen Modulen nicht mehr selbstständig zu pflegen. Ich sage einfach Podweaver und Distiller erzeugt mir den Rest einfach automatisch. Test Perl Critic, wenn ich Zeit habe, sage ich zu Perl Critic nachher noch was. Das fügt dann einfach einen Test hinzu, dass mein Code nach gewissen Coding-Standards überprüft. Wenn ich diesen ganzen Bundles und Plugins benutze, die brauche ich ja auch irgendwo. Die muss ich dann also wieder mit CPAN-M installieren. Oder ich sage ganz einfach, wenn ich so eine Distini habe, wo ich meine ganzen Plugins und Bundles aufgeführt habe, Distill Author Depths. Das liest dann aus der Distini aus, was für Bundles und Plugins benutzt werden, und übergibt das an CPAN-M, wird das einfach installiert. Also ich brauche mir vorher nicht selbst Gedanken zu machen, wie heißt jetzt das Modul, muss es mit CPAN-M installieren, sondern ich sage einfach, ich brauche diese Plugins und Bundles, um diese Distribution zu erzeugen, und installiere mir die einfach. Gucken wir uns mal ein Modul an, Frostcon Person, und das soll jetzt objektorientiert sein. Wer die Standard Perl 5 Objektorientierung kennt, die ist einfach nur zum Weglaufen. Viel, was ich selbst schreiben muss. Also in jeder Methode muss ich $self und sowas selbst schreiben. Wenn ich irgendwelche Attribute habe, muss ich die Akzessoren selbst definieren. Wenn ich sicherstellen möchte, dass die Attribute einen bestimmten Wert haben, also ob es irgendwie ein Integer oder ein String oder sonst irgendwas sein soll, muss ich diese Überprüfung selbst schreiben. Das ist jede Menge Code, die mich von der eigentlichen Funktionalität des Moduls einfach abhalten. Das Problem dabei war nämlich, dass diese Perl 5 OO erst mit Perl 5 nachträglich in Perl eingebaut wurde. Und es gibt so ein Paradigmum in Perl für die Weiterentwicklung ist, dass es alles rückwärtskompatibel sein muss. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendwie Perl komplett umbauen, nur um irgendwie eine gute native Objektorientierung zu haben. Da rühren viele Probleme her. Diese Perl 5 OO kann manche Objektorientierung-Paradigmen nicht erfüllen. Irgendwie Kapseln ist nicht wirklich möglich in Perl 5. Man kann immer auf alles irgendwie zugreifen und im Objekt selbst ändern. Die Objektorientierung in Perl ist einfach sehr flexibel, also sehr mächtig. Wer damit umgehen kann, für den, der kann alles damit machen. Aber in manchen Fällen ist es einfach zu flexibel, kann man sich einfach selbst in den Fuß schießen. Und wie gesagt, viel Schreibarbeit bleibt einfach beim Autor hängen. Ja, Spruch, der zu Perl passt, there's more than one way to do it, gilt auch für die Objektorientierung in Perl. Es gibt einfach tausend verschiedene Arten, wie ich Accessoren für Attribute erzeugen kann, wie ich irgendwelche Überprüfungen machen kann, dass die Werte von den Attributen auch von gewissen Datentypen und sowas sind. Ja, ist nicht wirklich schön, ist ein gewisser Wildwuchs. Deshalb gibt es Moose. Das ist das Motto von Moose. There's more than one way to do it, but sometimes consistency is not a bad thing either. Also, ja, es ist schön, wenn es viele Wege gibt, irgendwas zu tun, aber manchmal ist einfach, wenn man einen einfachen und konsistenten Weg hat, ist es wirklich schön, weil dann braucht man auch neue Mitarbeiter nicht irgendwo neu einzulernen. Gucken wir uns jetzt mal so ein Modul an. Das ist einfach Package, wie man das von Perl 5 Klassen und Modulen einfach kennt. Die Package-Anweisung und dann einfach ein useMoose. Und schon habe ich eine Moose-Klasse. Die kann noch nicht allzu viel, hat einen Konstruktor, aber keine Attribute. Attribute sehen so aus, einfach mit dem Schlüsselwort has und dann einfach Attributname. So, diese Klasse kann ich schon verwenden, kann ein new drauf aufrufen und hat zwei Attribute. Ist mir aber noch nicht genug. Ich kann dann auch sagen, diese Attribute sind read-only, kann ich also nur einmal mit dem Konstruktor setzen und danach nicht verändern. Und ich kann angeben, was für ein Datentyp die sein sollen. Also in dem Fall eben String. Kann ich dann schon verwenden, kann sagen Frostcon Person New, First Name René, Last Name Becker. So. Kann ich dann auch schon aufrufen oder kann ich mir dann schon den Vornamen ausgeben lassen. Toll. Also mit diesen vier Zeilen, beziehungsweise die 1 Semikolon fehlt noch, um den wahren Wert von dem Modul zurückzugeben, also mit diesen 5 Zeilen Code habe ich schon eine komplette Klasse mit Moose geschrieben. Ich denke mal, dass das wesentlich lesbarer ist als die Standard Perl 5 objektorientierten Klassen. Wenn ich das Ganze noch erweitern möchte, also es gibt hier ja auf der Frostcon nicht nur einfache Personen, sondern es gibt auch Vortragende, also irgendwelche Speaker. Wieder eine Moose-Klasse und ich sage, ich möchte die Attribute nicht wieder neu definieren, sondern ich erweitere diese vorherige Klasse Person, sage ich einfach Extends, Frostcon Person und hat eben Talks, die der Vortragende hält und eine E-Mail-Adresse, wo man den dann kontaktieren kann. Da ist noch ein weiterer Datentyp zu sehen, RAREF, ist einfach, wenn jemand mehrere Talks hält, ist es eben eine Liste von irgendwelchen Talknamen. Und die E-Mail ist hier in dem Fall ein String. Kann ich setzen, Speaker-E-Mail, kann ich die E-Mail einfach setzen. Habe ich aber ein Problem, die E-Mail ist einfach nur ein String und eine E-Mail ist ja eigentlich, oder kann man überprüfen, ob das tatsächlich eine E-Mail ist. Also ich muss diese Daten irgendwie validieren, damit in der E-Mail-Adresse auch wirklich nur eine E-Mail-Adresse übergeben wird. Dafür kennt Moose diese sogenannten Type-Constraints. Damit, mit diesen Type-Constraints, wird bei jedem Setzen von einem Wert wird überprüft, ob das dem angegebenen Datentyp entspricht. Also bisher in dem String oder RAREF. Jetzt möchte ich für meine E-Mail-Adresse natürlich ein eigenes Constraint erzeugen. Soll ja immer wirklich eine valide E-Mail-Adresse gesetzt werden. Dafür benutze ich dann regex.com E-Mail-Address. Das ist einfach ein Modul, was mir einen regulären Ausdruck zur Verfügung stellt, um eine E-Mail-Adresse zu validieren. Dann sage ich, ich habe einen Subtypen mit dem Namen E-Mail, wird abgeleitet aus dem String und mit where gebe ich einfach die Bedingungen an, die dieser Subtyp erfüllen muss. Das heißt, mein Subtyp E-Mail-Adresse muss diesem regulären Ausdruck entsprechen. Also dieser reguläre Ausdruck wird eben von diesem Modul zur Verfügung gestellt. Dann kann ich einfach in meiner Klasse sagen, has E-Mail ist a E-Mail. Und jetzt, wenn ich, also das hier ist okay, und wenn ich jetzt irgendwie eine invalide E-Mail-Adresse übergeben möchte, bricht mir das Programm ab, sagt eben, dass die E-Mail nicht diesen Type-Constraints entspricht.
Also
das
ist
der
Died an der Stelle?
Das ist Died, ja. Also du musst es dann selbstständig abfangen. Verlassen wir die Methoden, die Attribute und gucken uns die Methoden an. Die sehen in Moose erstmal so aus, ganz normale Subroutinen, wie man es von Perl kennt. Als erstes wird eben das Objekt übergeben und dann muss ich mir diese ganzen Daten muss ich mir selbst abholen. Alle landen in diesem add underscore, wie es in Perl üblich ist, also einfach eine Liste von allen Argumenten, die ich an diese Methode übergebe, landen alle in dieser einen Liste. Ist ein bisschen unschön. Deswegen, was es schon in vielen anderen Sprachen gibt, gibt es in Moose auch die sogenannten Methodensignaturen. Dafür gibt es zwei Wege, die man benutzen kann. Das erste ist MooseX Method Signatures, was ich hier auch gleich zeigen werde. Und das andere ist Method Signatures. Das zweite hat den Vorteil, dass es wesentlich schneller ist als das MooseX Method Signatures. Das erste Modul hat aber den Vorteil, den ich jetzt zeige, dass man hier einfach Method sagen kann, das ist bei beiden gleich, da wird dann Dollar selbst steht automatisch zur Verfügung, also ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, dass ich das Dollar selbst irgendwie abhole, also das Objekt selbst. Und bei MooseXMethodSignatures kann ich eben auch angeben, von was für einem Datentyp sollen die übergebenen Parameter sein. Also es soll ein Parameter Type übergeben werden, dieses Doppelpunkt heißt ganz einfach, dass es ein benannter Parameter ist und kein positionaler. Der soll vom Typ String sein und hat als Default-Wert eben Visitor. Dann gibt's, kann ich eben noch sagen, Datetime, Date. Das Ausrufezeichen heißt ganz einfach, dass es ein Pflichtwert ist, der übergeben werden muss. Und so kann ich dann alles Mögliche angeben. Kann ich dann ganz einfach verwenden. $Type wird dann hierdurch definiert. Wird gesagt, es gibt einen $Type dann in dieser Methode. Und so rufe ich dann diese Methode auf. Eben benannte Parameter mit Type ist Sponsor, Date wird irgendwas übergeben. Das Online war ein optionaler Parameter, den ich übergeben kann. Also kann ich einfach weglassen oder übergeben. Bleibt sich egal. Jetzt habe ich das Problem, dass dieser Aufruf hier fehlschlägt. Warum? Ich habe in der Methodensignatur gesagt, dass Date ein Datetime-Objekt sein soll. Ich übergebe hier aber nur einen String. Jetzt kann ich natürlich als Perl-Programmierer hingehen und vor jedem Methodenaufruf erstmal ein Datetime-Objekt herstellen aus diesem String. Ist aber blöd, wenn ich diese Methode an 1000 verschiedenen Stellen aufrufe, muss ich an 1000 Stellen eben dieses Datetime-Objekt erzeugen. Macht nicht wirklich Freude und ist Code, der irgendwie dupliziert ist und unnötig ist. Aus diesem Grund gibt es die Typumwandlung. Oder die Coercions, wie sie bei Moose heißen. Da möchte ich ganz einfach aus diesem String, der im Tag, Monat, Jahr aussieht, möchte ich ein Datetime-Objekt automatisch draus machen. Also ich möchte diesen Methodenaufruf weiterhin mit diesem String machen und in der Methode selbst möchte ich aber ein Datetime-Objekt haben. Da kann ich dann einfach sagen, Coerce Datetime, also das hier ist dann der Datentyp, der rauskommen soll aus einem String und in Wire steht dann drin, wie diese Typumwandlung passieren soll. In diesem Fall wird dann einfach dieser String an einem Punkt gesplittet und das Datetime-Objekt wird erzeugt. Mehr muss nicht gemacht werden. Das Class-Type Datetime ist noch notwendig, um diesen Datentyp an sich bekannt zu machen. Also wenn ich jetzt das hier mache, muss ich noch sagen, das Coerce. Und damit weiß Moose, okay, wenn mir jetzt ein String übergeben werden muss, oder das hier ist ein Attribut, ein Parameter, der umgewandelt werden kann oder für den Typumwandlungsbefehle Informationen vorliegen. Also wenn kein Datetime-Objekt übergeben wird, schau nach, ob es irgendwie eine Typumwandlungsanweisung gibt, um eben daraus ein Datetime-Objekt zu machen. Vorher ist das fehlgeschlagen. Und wenn ich diese Coerce-Anweisung erstellt habe, wenn ich die definiert habe, dann funktioniert das auch so. Dann habe ich innerhalb der Methode, obwohl ich hier einen String übergeben habe, ein Datetime-Objekt. Also brauche ich nicht, wenn ich die Methode tausendmal aufrufe, brauche ich nicht tausendmal vor dem Methodenaufruf irgendwie selbstständig ein Datetime-Objekt zu erzeugen. Gut, weiterer Punkt ist die Webentwicklung. Wenn man sich so umhört, ist Web und Perl, ist doch CGI. Naja, das war mal vor 10 Jahren, ist schon lange nicht mehr so. da ist so Perl ein bisschen an die Ketten der Zeit gelegt. Also von da hat Perl auch immer so ein bisschen den Ruf, dass es nicht wirklich für Webentwicklung geeignet ist, weil CGI hat Nachteile und ist einfach altbacken. Ist einfach nicht so schön. Aber ich bin ja hier, um euch ein bisschen zu zeigen, was sich so in den letzten Jahren getan hat. Es gibt einiges, womit man auch nicht CGI verwenden kann und Webanwendungen in Perl schreiben kann. Auch wenn hier CGI Application steht, was auf CGI wieder hindeutet, kann man das auch für Nicht-CGI-Anwendungen verwenden. Ansonsten gibt es ein sehr, sehr großes und mächtiges Framework, das heißt Catalyst. Das ist auch schon relativ alt, das ist wirklich sehr, sehr groß, kann sehr, sehr viel, hat sehr, sehr viele Plugins, ist aber für viele Sachen einfach überdimensioniert. Also wer wirklich was Großes machen möchte, kann sich mit Catalyst beschäftigen. Wer mal schnell was Flexibles machen möchte, wo die Syntax auch ein bisschen schöner und leichtgewichtiger ist, der soll sich entweder Dancer angucken. Das ist so das eine beliebte Micro-Framework in Perl. Oder mein persönlicher Favorit ist Mojolicious. Also Dancer und Mojolicious geben sich vom Funktionsumfang her nicht allzu viel. Das ist so ein bisschen Geschmacksfrage, was man verwenden möchte. Ich bevorzuge Mojolicious eigentlich, weil es alles in einem ist, hat keine Abhängigkeiten. Ich kann einfach dieses Paket irgendwie auf irgendein Webposter-Paket packen, entpacken und es läuft. Also ich muss da nicht noch irgendwie zig andere Module installieren, sondern ich packe das einfach drauf und es läuft. Es gibt nur eine Abhängigkeit von Mojolicious und das ist, dass es Perl größer als 15.1 braucht. Aber wer keine ganz alte Distribution irgendwo verwendet, sollte eigentlich auch ein neueres Perl drin haben, sodass das kein Problem ist. Dann ein Vorteil, den ich bei Mojolicious sehe, ist, dass es Mojolicious Lite gibt. Das werde ich hier auch zeigen. Das ist einfach, wenn man irgendwie eine kleine Webanwendung haben möchte und wenn die dann größer wird, wenn die wächst und man möchte das einfach ein bisschen anders strukturieren, dann kann man ohne großen Aufwand das als Mojolicious-Anwendung machen. Und Mojolicious bietet ein ganz nettes Modul, zeige ich gleich auch noch, mit dem man mit Einzeilern schon relativ viel machen kann. Schauen wir uns so eine kleine Webanwendung mal an. Ist einfach Use Mojolicious Lite, weil ich eben diese Lite-Version haben möchte. Ich sage für GetRequests, gebe den Pfad an und sage einfach in der Subroutine, was gemacht werden soll. In diesem Fall das, was Dancer besser macht als Mojolicious, ist, in Mojolicious bekomme ich immer ein Objekt übergeben, das ich halt mir rausholen muss. Bei Dancer gibt es einfach ein paar Befehle, die ich aufrufen muss, die dann automatisch funktionieren. Und dann sage ich einfach mit Render und sage ich bei Text, wird einfach ein Text ausgegeben, in dem Fall Hello World, sage ein App Start. Das ist schon meine ganze Webanwendung in dem Fall. Mehr ist es nicht, diese paar Zeilen Code. Und dann kann ich das einfach starten. Mit Mojolicious kommt automatisch dieser Server Morbo, das ist ein Entwicklungsserver, kann ich einfach Morbo und das Programmnamen, kann ich das starten. Dann sagt er mir schon, okay, ich lausche auf dem Port 3000 und kann jetzt damit loslegen. So, das war's schon. Wenn ich jetzt mit einem WGET drauf das aufrufe, gibt er mir das Hello World aus. Mehr ist es nicht. Dann kann ich natürlich auch parametrisierte URLs angeben, weil man hat ja nicht immer statische URLs, sondern wenn irgendwie Events ja gehandelt werden sollen, dann gibt es ja Events mit verschiedenen Namen und ich weiß die ja nicht immer oder ich möchte nicht für jedes Event so eine eigene Subroutine schreiben. Also kann man solche Parameter hier benennen. Also ich sage jetzt ganz einfach, wenn jetzt hier Event Frostcon aufgerufen wird, soll dieses Frostcon eben in diesem Parametername auftauchen. Den Namen kann ich mir einfach mit der Methode param holen, in dem Fall hier paramName, und kann dann mit dieser Variablen arbeiten. Wenn ich jetzt eben Event Frostcon aufrufe, wird mir Hello Frostcon ausgegeben. Dann kann ich auch nicht nur einfach Text ausgeben, sondern irgendwie HTML oder sonst irgendwas. Und dann kann ich hier einfach ein Template angeben. In dem Fall wird einfach das Template User genommen, dass ich in Lite-Anwendungen zum Beispiel auch einfach in den Data-Section packen kann. Einfach User, Datentyp, also was für ein Format es haben soll, in dem Fall HTML. EP ist das Mojolicious eigene Template-Framework. Und da kann ich dann einfach reinschreiben, was ich haben möchte. Das hier ist eben Platzhalter in dem Template, von diesem Mojolicious Template. Und wenn ich das jetzt dann aufrufe mit User NEB, dann wird mir eben das HTML ausgegeben. Mehr muss ich da gar nicht machen. Genau. Jetzt habe ich hier ja dann vorhin Text ausgegeben, möchte ich aber nicht immer, wenn ich dann irgendwie eine API habe, möchte ich ja dann eher was anderes ausgeben, zum Beispiel JSON. Ich muss nicht mehr ändern als von Text, mit dem einfachen Text, in JSON und dann irgendeine Perl-Datenstruktur. Und den Rest macht Mojolicious alleine. Wenn ich jetzt mit Event Frostcon aufrufe, bekomme ich eben dieses JSON zurückgeliefert. Also ohne großen Programmieraufwand kann ich von einfacher Textausgabe mir beliebiges anderes Format, in dem Fall eben JSON, ausliefern lassen. Man kann hier mit Hooks noch Code ausführen lassen, bevor so eine Subroutine ausgeführt wird, also wenn irgendeine Anfrage bei dem Server ankommt, oder mit Bridges kann ich dann eben sagen, alle URLs sollen erstmal über diese Bridge laufen, sodass man relativ einfach irgendwie eine Authentifizierung machen kann. Kann bestimmte Bedingungen einfach da angeben, die erfüllt sein sollen, damit diese URL überhaupt aufrufbar ist für den User. Und da gibt es noch viele, viele andere Sachen. Aber so für den Ersteinstieg ist Mojolicious wirklich wunderbar geeignet. Dann habe ich die Einzeiler schon erwähnt. Mojolicious bietet ein Modul, das heißt OYO, um dieses kleine Spiel zu machen. Mit -m wird ja bei Perl auf der Kommandozeile ein Modul mit reingeladen. Also Perl-Mojo-E, also das große E ist mit Perl 5.10 reingekommen, um einfach diese Standard- oder die neuen Features schon standardmäßig zu aktivieren. Brauche ich jetzt gleich, weil ich dieses Say benutze. Say ist so ein Mini-Feature, was in Perl 5.10 reingekommen ist, was einfach ein Print mit dem Newline dann schon ist. Also ich brauche nicht Print-Text, um dann das Newline selbst zu machen, sondern ich sage einfach Say. Und dann den Text. Diese Methode G ist einfach eine Funktion, die von dem Ojo bereitgestellt wird, das einfach ein GET-Request macht auf Programm, Frostcon, bla bla bla. Und dann sage ich, ich möchte auf dem DOM arbeiten von der Rückgabe, möchte das H2-Element haben und davon den Text. Wenn ich das ausführe, bekomme ich eben dieses Lecture, The Renaissance of Perl. Also wirklich sehr nett. Das Ganze funktioniert auch mit JSON. Wenn ich jetzt eine Webseite habe, die mir JSON liefert, wie eben das selbstgeschriebene, wo mir das Event Frostcon eben dieses JSON zurückliefert, kann ich einfach Mojolicious sagen, okay, das ist JSON, pass mir das gleich, liefere mir das als Perl-Datenstruktur zurück und dann kann ich auf beliebiges Element in dem JSON zurückgreifen. Also kann ich mit diesem Einzeiler hier dann mir dieses Hello Frostcon ausgeben lassen. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was man da mit Einzeilern machen kann. Mit Mojolicious ist wirklich nett, um da mal eben auf die Schnelle was zu machen. Das gehört auch noch zur Webanwendung oder zur Webentwicklung an sich. Was auch mit Mojolicious und so zu tun hat, ist Everything plugs into Black. Man hat auf der einen Seite irgendwelche Technologien, die man einsetzt, um irgendwelche Webanwendungen umzusetzen, sei es jetzt CGI, sei es Mason, Dancer Catalyst oder Mojolicious oder was auch immer man hat. Und auf der anderen Seite hat man ja den Webserver. Also mit ModCGI, mit FastCGI, Nginx, Starman ist ein Webserver in Perl geschrieben, der Lighty und so weiter. Und dazwischen kann man dieses Black packen. Das ist wirklich sehr nützlich. Und es gibt diese Plug-Middlewares. Es gibt verschiedene Module, die man da einfach, in der man die Ausgabe von der Webanwendung, bevor sie zum Server kommt und ausgeliefert wird, kann man damit verschiedene Sachen machen und einfach verändern. Man kann die Ausgabe einfach komprimieren, man kann E-Tags setzen in den Headers, man kann sagen, okay, für die URLs muss eine Authentifizierung her. Es gibt Plug-Middlewares, mit der man die Authentifizierung und sowas machen kann. Und das Gute ist, das Ganze passiert, ohne dass ich an meiner Webanwendung selbst was anpacken muss. Also meine Mojolicious-Anwendung, die ich eben gezeigt habe, die kann ich einfach so laufen lassen. Sagt dann aber, okay, zwischen dir und einem Webserver liegt Plug und ich brauche dafür eine Authentifizierung. Also lade ich einfach das Plug mit dem Plugin für die Authentifizierung, muss an meinem Mojolicious nichts ändern und trotzdem braucht diese Webanwendung dann ab sofort eine Authentifizierung. Da wir ja Entwickler sind oder viele Entwickler sind, ist dieser Namensraum Debug besonders interessant. Damit kann man dann einfach, ohne dass man die Webanwendungen anpassen muss, einfache Debug-Möglichkeiten einbauen. Mein Liebling ist der Profiler von NYT Prof, womit man dann einfach überprüfen kann oder schauen kann, wo in meiner Webanwendung liegt jetzt eigentlich der Flaschenhals. Ich möchte nicht meine Webanwendung dazu anpacken, nur um dann irgendwo den Fehler zu finden, wo der Flaschenhals ist. Dann kann ich einfach mit Blackup, das ist ein Skript, was von Black mitgeliefert wird, dann sage ich einfach Enable Debug, also dieses Debug-Mittelware wird aktiviert und es gibt dann verschiedene Panels, in dem Fall eben Profiler NYT Prof und gibt dann das Programm an, was eben ausgeführt werden soll. Und dann bekomme ich eben, wenn ich die URL aufrufe, bekomme ich dann hier neben solche Panels, in dem Fall eben dieses NYT Prof, kann ich dann aufklicken. Also hier ist normalerweise die normale Ausgabe von der Webanwendung zu sehen. Und wenn ich dieses Panel aufmache, kann ich mir dann einfach angucken, die Ausgabe von die Profiling-Ergebnisse von NYT Prof. So hat man dann verschiedene Panels. Es gibt dann, wo man das HTML validieren kann, dass es W3C-konform ist und so weiter und so fort. Also gibt es da ganz einfache Panels, die ich da aktivieren kann und dann wird das automatisch eingefügt alles. Gut. Ja, reguläre Ausdrücke. Perl 5.10, komplett überarbeitet, habe ich schon erwähnt, hat sich einiges getan. Ist wirklich von Grund auf neu geschrieben. Also da ist die Syntax und sowas ist alles gleich geblieben, aber die Engine an sich ist komplett anders, ist komplett neu geschrieben worden. Das ist jetzt so ein typischer regulärer Ausdruck, wie man häufig sieht wie man sehen kann in Perl-Programmen. Man hat irgendwie einen String, möchte darauf irgendwas matchen und möchte die Teilergebnisse irgendwo speichern. Also mit diesen runden Klammern kann man ja Sachen capturen, speichern, um sie dann später zu verwenden. Die landen dann in diesen tollen Variablen, $3, $2, $1 und so weiter und so fort. Sind sehr toll zu merken und sehr toll damit zu arbeiten. Wenn man es irgendwo später im Programm hat, fragt man sich dann, was war nochmal an dritter Stelle und bla bla bla. Ist nicht wirklich schön. Und wenn sich am regulären Ausdruck irgendwas ändert, ich füge jetzt hier noch eine Alternative hinzu und dann kommen noch mehr runde Klammern dazu und dann verschiebt sich das alles. Also meine Ausgabe ist nicht mehr so, wie es mal gedacht war. Und alles nur, weil man als Entwickler irgendwie ein neues Feature einbauen möchte und man nicht dran gedacht hat, dass irgendwo im späteren Programmablauf diese Variablen noch gebraucht werden oder diese Werte, die dort gespeichert werden. Ist nicht wirklich schön. Deswegen, Nummern sind Schall- und Rauchnamen bleiben. Deswegen wurden in Perl 5.10 in der Regex Engine wurden benannte Captures eingeführt, wo dann einfach die Syntax so ist, in den runden Klammern kommt erst ein Fragezeichen und dann in spitzen Klammern der Name. Und die Werte landen dann in diesem tollen Hash, Hash Plus, also Prozent Plus. Und das sieht dann so aus. Das ist mein regulärer Ausdruck. Ich brauche dann auch nicht mehr irgendwie groß zu dokumentieren, was von meinem String soll das eigentlich matchen. Sondern wenn ich ordentliche Namen vergebe, kann ich hier einfach sagen, okay, ich möchte hier jetzt das Ja matchen, hier möchte ich den Monat matchen und hier möchte ich den Tag matchen. Also ist das schon irgendwo auch eine Dokumentation an sich. Genau, kann ich das einfach verwenden. Dann Regex Debugging. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Es gibt nämlich ein tolles Modul, das ist es. Sieht man es? Ja. Okay, also es gibt ein Modul, das heißt Regex Debugger und das kommt mit einem Skript mit, das heißt RX und dann kann ich einfach den Programmnamen angeben. Und dann startet mir, sieht man natürlich nicht. Gut, dann funktioniert es nicht. Wen das Debugging interessiert, das dann mal live zu sehen, sollte dann vielleicht nachher mal zu mir kommen. Nee, da, man sieht da jede Menge. Ist jetzt ein bisschen blöd. Wen es interessiert, also ich erzähle gleich was dazu, was man dort sieht. Wen es interessiert, kann dann danach zu mir kommen. Also was das Programm macht, ist, es zeigt zum einen auf den regulären Ausdruck und den String, den es matchen soll. Und man kann dann wie bei einem normalen Debugger so Schritt für Schritt durchgehen und es zeigt auch an, wo im String der sich gerade befindet, was es versucht zu matchen. Es zeigt auch an, welche Captures gespeichert werden in dem $1 und wenn man diese Named Captures verwendet, eben auch in diesem Hash und so weiter. Also da kann man so richtig durchgehen und wie beim normalen Debugger Sachen überspringen, Schritt für Schritt durchgehen. Was es auch bietet, man kann sich die aktuellen Informationen zu dem regulären Ausdruck als JSON anschauen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich schön, wenn man einen regulären Ausdruck hat und man weiß nicht, warum der nicht matcht, dann kann man da einfach Stück für Stück, Schritt für Schritt durchgehen und gucken, an welcher Stelle im String schlägt der Match jetzt fehl. Wo soll das vielleicht anders sein? Genau, die Live-Demo hat leider nicht funktioniert und da in Anbetracht der Zeit werde ich den Perl-Kritik-Teil nicht mehr zeigen können. Von daher ist jetzt die Zeit für Fragen.
Ich hätte zwei Fragen. Und zwar zum einen, was macht Power 6 oder die Entwicklung daran? Und zum zweiten, was eignet sich eigentlich aktuell als Entwicklungsumgebung für Perl?
Okay, also die erste Frage war, wie es um Perl 6 steht. Dazu kann ich sagen, dass ich kein Perl 6 Entwickler bin. Mein aktueller Stand ist, dass die Spezifikation für Perl 6 ist innerhalb des nächsten Jahres abgeschlossen. Die Spezifikation, nicht die Implementierung. Aber man kann jetzt schon ein Perl 6 benutzen. Der Interpreter heißt Racudo. Wenn du auf racudo.org gehst, kannst du dir das runterladen. Da funktioniert das, was in der Spezifikation steht, fast alles. Ist aber noch langsam. Also bis es wirklich produktiv einsetzbar ist, wird es noch ein bisschen dauern. Ausreichend? Okay. Gut, die zweite Frage war, was sich aktuell als Entwicklungsumgebung für Perl eignet. Da die meisten Perl-Programmierer entweder Vi oder Emacs-Fans sind, ist da die Entwicklung nicht so groß. Als Editor, IDE kann ich eigentlich Patre empfehlen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein Editor, eine IDE für Perl in Perl. Also die ist komplett in Perl geschrieben mit WX als Oberflächen-Framework und bietet alles Mögliche, was das Perl-Programmiererleben einfacher macht. Bietet schon so gewisse Templates auch für Module. Es gibt verschiedene Plugins, um einfach mit Versionskontrollsystemen zusammenzuarbeiten und. Also das ist jetzt so das einzige nicht VI Emacs-mäßige, was ich da so eigentlich empfehlen kann. Es kostet halt was. Ja, Komodo ist. Okay. Okay. Komodo soll sehr gut sein, habe ich selbst noch nie verwendet. Vorteil von Komodo ist, dass es auch remote debuggen kann, was andere IDEs nicht können. Genau, gut, Regex-Editor gibt es auch in Patre.
Ja, okay. Ist vorher reifer geworden als Patre.
Also klar, Komodo ist reifer, es steckt auch eine Firma dahinter, die das entwickelt, im Gegensatz zu Patre. Ja. Da haben wir noch eine Frage. Zweite Reihe.
Du hast ja gesagt, dass CPAN, also dieses Tool, Kommandozeilen-Tool, sehr gesprächig ist.
Ja.
Hast du die Erfahrung, dass das bei Abhängigkeitskonflikten auch nicht so wirklich hilfreich ist, häufig? Deshalb fand ich das ganz interessant mit dem CPAN-N. Wie ist denn das mit der Koexistenz? Also wenn ich jetzt CPAN nutze das und möchte jetzt gerne dieses CPAN-N benutzen,
also Frage war, weil ich es wiederholen soll, wegen Aufnahmen und so, ob man CPAN-M, also CPAN-Minus und das alte CPAN parallel betreiben kann und ob es da Konflikte gibt. Meine Erfahrung ist ohne Probleme machbar. Also ich habe bei meinen älteren Laptops, wo ich zuerst CPAN benutzt habe, CPAN M benutzt und hat noch nie Probleme damit. Also kannst du problemlos machen. Und ja, hier, erste Reihe.
Wenn du mit PLF unterschiedliche Perl-Versionen quasi parallel nutzt, kann ich innerhalb dieser Version dann mit unterschiedlichen Sätzen von Modulen arbeiten? Also ähnlich wie die Virtual Environments in Python? Oder geht es da nicht?
Also die Frage war, ob man innerhalb einer Perl-Version mit unterschiedlichen Modulsets arbeiten kann. Meines Wissens nach geht es nicht, oder zumindest noch nicht. Was du halt machen könntest, du kannst dir die gleiche Version im Prinzip mehrmals installieren, auch unter unterschiedlichen Namen. Also man kann bei PLNF install, kann man auch sagen, installiere mir das als 5.19 Hugo und dann kannst du das eben darunter machen. Aber dann hast du halt mehrere Perls, gleiche Perls installiert. Aber so Modulsets an sich geht meines Wissens nach nicht. Also die Frage war, ob dass ich Modperl unterschlagen habe auf der einen Auflistung von Sachen, ob das nicht mehr State of the Art ist. Modperl wird immer noch aktiv weiterentwickelt, nicht mehr ganz so aktiv, wie es mal vor Jahren war. Modperl hat ein paar Nachteile, wenn du mehrere Instanzen der gleichen Anwendung unter einem Modperl laufen lassen willst, ist nicht so problemlos möglich, weil es ja die Namespaces anpasst. Ansonsten kann man das immer noch verwenden. Modperl hat den Nachteil, dass es auch relativ groß wird, also Speicherbedarf. Also da sind andere Sachen leicht gewichtiger. Aber kannst du immer noch verwenden. Also es wird auch noch weiterentwickelt, auf aktuelle Perls und so angepasst. Also von daher ist da, wenn du es erfolgreich oder wenn du es einsetzt und keine Probleme damit hast und keinen Druck verspürst, umzusteigen, tu es nicht, benutze es weiter.
Was wäre denn die aktuelle Empfehlung, wenn ich was Neues brauche?
Ja, also viele benutzen als Reverse Proxy in Nginx und lassen dann einen Starman oder so drunter laufen. Starman ist eben dieser in Perl geschriebene Webserver. Sonst noch Fragen? Ja.
Ein Kommentar zum Zustand von BOE, gerade Object Environment. Ist das noch was? Nimmt das jemand?
Also Frage zum Zustand von, war, wie der Zustand von POE ist. Meine Antwort, kann ich keinen qualifizierten Kommentar dazu abgeben. Benutze ich selbst äußerst selten und verfolge das nicht ganz so aktiv. Fragen noch? Gut, dann, da hinten war noch eine Frage da hinten.
Ja, bei der Typkonvertierung, wenn gibt es eine mehrstufige Typkonvertierung, also wenn ich von String nach Date gehe und von Date nach Zeitstempel, komme ich dann auch von String nach Zeitstempel?
Ja, also die Frage, Entschuldigung, muss die Frage wiederholen, wie das ist, wenn man mehrere Typkonvertierungen da in Moose hat, ob man quasi Sachen überspringen kann von String über Datetime zu Zeitstempel, ja, funktioniert. So, komm, danke schön.